Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie durch das Doppelwerk des Lukas. Er verfasste sowohl das Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte. Wir wollen beginnen mit dem Lukas-Evangelium und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1, wir lesen gemeinsam die ersten vier Verse. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, mit denen du unterrichtet worden bist. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, du bist hoch erhaben, du thronst im Himmel und regierst. Wir bitten dich, sieh uns nun gnädig an. Neige dich uns zu, schenk uns deine Barmherzigkeit und hilf, dass das Wort, das wir hören, ein Segen für uns ist und zu unserem Wohl, zu unserem Heil dient und das alles zu deiner Ehre allein. Herr, gepriesen seist du, unser Herr und Gott, in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. In den nächsten Monaten wollen wir also gemeinsam, so Gott will, das Lukas-Evangelium studieren. Und heute beginnen wir, indem wir uns die kurze Einleitung anschauen, die Dr. Lukas seinem Werk vorangestellt hat. Lukas erklärt uns in einem einzigen Satz drei Dinge. Verse 1 bis 4 sind ein einziger Satz, auch im Griechischen. Und Lukas erläutert in diesen Versen drei Dinge, in diesem einen Satz. Erstens wollen wir uns anschauen, was ist das für ein Bericht, den er da verfasst hat? Worum geht es eigentlich? Zweitens wollen wir fragen, wie hat denn Lukas diesen Bericht verfasst? Wie ist er vorgegangen? Und drittens dann, wozu hat er seinen Bericht aufgeschrieben? Was war seine Absicht? Was ist der Zweck seines Berichtes? Diese drei Fragen also wollen wir uns heute Abend anschauen und möge der Herr uns dabei segnen. Erstens also, was ist das für ein Bericht, den Lukas verfasst hat? Worum geht es eigentlich? Er schreibt Vers 1. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Lukas sagt uns, es ist etwas passiert, es haben sich Dinge zugetragen, besondere Ereignisse, die man nicht für sich behalten will, sondern die man berichten will. Es müssen sehr außergewöhnliche Dinge passiert sein. Lukas sagt, es haben schon viele unternommen, einen Bericht von diesen Ereignissen zu verfassen. Viele haben sich schon die Mühe gemacht, einen Bericht zu verfassen, die Dinge aufzuschreiben, um die Geschehnisse zu verbreiten und festzuhalten für die Nachwelt. Viele haben es unternommen. Und in der Antike, da ist das gar nicht so selbstverständlich, denn wenige konnten so schreiben. Das heißt, obwohl es nur wenige gab, die überhaupt das Können hatten, so einen Bericht zu verfassen, haben es doch viele unternommen. Ja, es muss etwas ganz Außergewöhnliches, Aufsehenerregendes, Sensationelles sich zugetragen haben. Man kann es nicht für sich behalten, man muss es aufschreiben. Was ist denn so Erstaunliches passiert? Was hat denn für so viel Aufsehen gesorgt? Nun, das kommt in der Elberfelder Übersetzung gar nicht so rüber, aber in der Fußnote, wenn ihr mal schaut. Denn wörtlich schreibt Lukas hier eigentlich, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns erfüllt haben. Ereignisse, die sich erfüllt haben? Das ist eine außergewöhnliche Formulierung. Uns ist schon klar, Lukas greift nicht zur Feder, um irgendwelche normalen alltäglichen Ereignisse aufzuschreiben. Was er zu schreiben hat, wird außergewöhnlich bedeutsam und geschichtsträchtig sein. Aber anscheinend geht es um weitaus mehr als bloß bedeutsame Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, so wie du Fakten kennst aus dem Geschichtsbuch. als du noch zur Schule gegangen bist. Lukas scheint hier nicht bloß irgendwie die Menschheitsgeschichte zu berichten, sondern Gottes Geschichte unter den Menschen. Ereignisse wurden erfüllt. Das klingt so, als wolle Lukas sagen, dass uralte Prophezeiungen, göttliche Weissagungen aus längst vergangenen Tagen sich vor den Augen der Menschen erfüllt haben. Es klingt so, als wolle Lukas sagen, dass die Ereignisse von einer göttlichen, höheren Macht gesteuert wurden, als hätte Gott selbst unter den Menschen Geschichte geschrieben und etwas Gewaltiges vollbracht, Dinge erfüllt. Wir verstehen, es geht Lukas um heilige Ereignisse. Er überliefert nicht bloß Menschheitsgeschichte, er überliefert Gottes Geschichte, was Gott selbst erfüllt hat unter den Menschen. Lukas sagt, dass es von diesen heiligen Erfüllungen, von diesen heiligen göttlichen Ereignissen Augenzeugen gibt, Vers 2. Wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Augenzeugen, Diener des Wortes. Gemeint sind wohl vor allem die Apostel. Die Männer, die Augenzeugen waren und das Wort über diese Dinge, die sie gesehen haben, eben verbreiteten. So wie Petrus sagt in seinem zweiten Brief in Kapitel 1. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt. Wir sind nicht irgendwelchen Märchen gefolgt, sondern wir waren Augenzeugen dieser Dinge. Wir waren Augenzeugen. So sagt auch Johannes in seinem ersten Brief, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, das verkündigen wir auch euch. Menschen, die Augenzeugen von diesen wunderbaren, gewaltigen Ereignissen waren. Es sind keine Märchen, es waren historische Begebenheiten, Ereignisse. Sie entspringen nicht der Fantasie, dem Einfallsreichtum von irgendwelchen Menschen. Wir reden von überprüfbaren Fakten. Diverse Male wurden diese Tatsachen schriftlich gesammelt und verfasst, aufgeschrieben. Wir denken zum Beispiel an das Markus-Evangelium oder das Matthäus-Evangelium, das vermutlich vor dem Lukas-Evangelium aufgeschrieben wurden. Viele haben es unternommen, diese göttlichen Geschehnisse für die Nachwelt festzuhalten. Doch worum geht es eigentlich bei diesen Ereignissen? Nun, Lukas selbst gibt uns dann später am Anfang der Apostelgeschichte, seinem zweiten Werk, eine gute Zusammenfassung von dem Lukas-Evangelium. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Das heißt, worum geht es im Lukas-Evangelium? Es geht vor allem um all jene Ereignisse, die im direkten Zusammenhang stehen mit der Person Jesus Christus. Sein erster Bericht, das Lukas-Evangelium, dreht sich ganz um die Person Jesu. Es geht dadurch, was Gott erfüllt hat, durch Jesus Christus von Nazareth. Und ja, Lukas würde sagen, es gibt nichts Wichtigeres als das, was durch diesen Mann geschehen ist. Und darum setzt er sich hin und schreibt alles auf. Damit hätten wir die erste Frage beantwortet, worum geht es in dem Lukas-Evangelium? Es geht um unvergleichlich gewaltige Ereignisse, die Gott erwirkt und geführt und erfüllt hat durch einen Mann mit dem Namen Jesus Christus. Und nun zweitens, wie hat Lukas seinen Bericht verfasst? Wie ging er dabei vor? Die Überschrift des Berichtes bezeugt seit jeher, dass Lukas der Verfasser ist. Und an anderen Stellen oder an einer anderen Stelle erfahren wir, dass Lukas ein treuer Mitarbeiter des Apostels Paulus war und dass sein eigentlicher Beruf Arzt war, Mediziner. Mit anderen Worten, Lukas, der Verfasser dieses Berichtes, ist ein Studierter, ein Gelehrter, ein Forscher, ein Wissenschaftler. Und ja, das merkt man auch. Ein Freund von mir, der in Cambridge antike Literatur studiert hat, der gelernt hat, antike griechische und lateinische Schriften zu analysieren, er sagt, das Lukas-Evangelium ist überwältigend. Geschrieben in einem exzellenten Griechisch. Das Lukas-Evangelium, sagt er, ist ein vortreffliches Meisterwerk eines gelehrten Mannes. Schon der erste Satz, den wir hier gelesen haben, gilt als stilistisch gesehen einer der hochwertigsten Verse im Neuen Testament. So hochwertig ist sein Griechisch hier. Lukas ist ein brillanter Autor, der sich gekonnt ausdrücken konnte. Aber nicht nur das, er war auch ein erstklassiger Historiker, Geschichtsschreiber. Das sehen wir daran, wie er gearbeitet hat. Er beschreibt ja hier selbst in diesem Satz, wie sein Arbeitsprozess war. Er erklärt uns, wie er vorgegangen ist. Vers 3. Es hat auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Lukas, fällt dir das auf? Lukas zählt hier 5 Merkmale seiner Forschungsarbeit auf, wie er vorgegangen ist. Lass uns das einmal kurz ansehen. Die Satzstellung in der Elberfelder ist anders als im Griechischen. Ich würde gerne nach der griechischen Reihenfolge gehen. Und das Erste, was er hier sagt, ist, er ist diesen Dingen gefolgt. Das heißt, er ist diesen Ereignissen nachgegangen, heißt es hier. Das heißt, er hat wirklich recherchiert. Er hat Nachforschungen betrieben. Er ist der Sache nachgegangen. Er hat die Ereignisse verfolgt. Das heißt konkret, er ist gereist. Er hat Forschungsreisen unternommen. Er wird Interviews geführt haben. Er hat Augenzeugen befragt. Er wird alle schon vorhandenen Quellen, schriftlichen Quellen gesammelt haben, das Material gesichtet und ausgewertet haben. Er ist allen Geschehnissen nachgegangen. Er hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Investigative Forschungsarbeit. Dieser Mann hat sich größte Mühe gegeben. Er ist den Ereignissen nachgegangen. Und zweitens, was sagt er? Von Anfang an. Also er fing nicht irgendwo in der Mitte, mittendrin an mit seinen Forschungen. Er hat nicht bloß die Hälfte der Geschichte untersucht und den Rest weggelassen, weil es sonst zu viel wäre. Nein, von Anfang an hat er die Sache begutachtet. Seine Forschung beginnt am Anfang, bei den ersten Ereignissen. Er geht zurück zu den Anfängen, um sich ein ganz genaues Bild zu machen. Und tatsächlich, Lukas berichtet uns so einiges über die Anfänge, um die Geburt Jesu, die wir in keinem anderen Evangelium sonst erfahren. Nein, er hat die früheste Entstehungsgeschichte der Ereignisse genau unter die Lupe genommen. Dieser Mann hat sich größte Mühe gegeben. Und nicht nur ist er den Dingen nachgegangen und nicht nur ist er den Dingen von Anfang an nachgegangen, er sagt, er ist auch noch allem nachgegangen, allem. Das heißt, er ist wirklich allem auf die Spur gegangen. Es war eine vollständige Recherche. Wir können sagen, kein Stein durfte auf dem anderen bleiben, keine Spur blieb unverfolgt. Er hat nichts ausgelassen, nichts übersehen, er hat nichts vernachlässigt. Bei jede Aussage und jedes Wort, jedes Ereignis hat er überprüft. Alles, was er nur irgendwie konnte, hat er erforscht. Er hat alles abgeklappert. Seine Forschungsarbeit hat den Anspruch auf Vollständigkeit. Dieser Mann hat sich die größte Mühe gegeben. Gut, er ist also von Anfang an allem nachgegangen. Aber wenn man sich mit so vielen Dingen beschäftigt dann und wirklich jede Spur verfolgt, dann kann das doch sicherlich nicht sehr genau gewesen sein, diese Forschungsarbeit, oder? Da bleibt man doch eher an der Oberfläche. Nun, was sagt er? Er sagt, er ist allen Dingen genau nachgegangen. Gründlich. Vers 3. Hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin. Im Griechischen steht hier akribos, akribisch. Er ist gründlich vorgegangen, peinlich genau, höchst sorgfältig. Äußerlich gründlich hat er gearbeitet, präzise, exakt, gewissenhaft. Lukas hat überaus gründliche Nachforschung betrieben, er arbeitete nicht oberflächlich. Dieser Mann gräbt tiefer. Sein Bericht gründet nicht auf vagen Vermutungen und losen Behauptungen, nicht auf Gerede von Hören und Sagen. Sein Werk gründet auf überprüfbaren Fakten, bestätigt, verifiziert durch Augenzeugen. Lukas erfüllt hier wissenschaftliche Ansprüche. Sicher wird seine Stoffsammlung gigantisch gewesen sein. Und wie gesagt, gab es auch schon Berichte. Lukas musste sich hinsetzen und eine Auswahl treffen. Es musste ihm gelingen, nun alles komprimiert und doch absolut wahrheitsgetreu zu Papier zu bringen. Und so sagt Lukas Vers 3, so hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Am Ende hat er alles ordentlich sortiert, in übersichtliche, nachvollziehbare Form gebracht. Er hat Ordnung in sein Material gebracht. Er brachte nicht bloß alles in eine chronologische Reihenfolge, sondern vielmehr in eine logische Folge. Er arbeitete systematisch. Ja, dieser Mann hat sich größte Mühe gemacht. Es ist beeindruckend. Lukas versteht sein Handwerk. Er erfüllt wissenschaftliche Ansprüche. Er hat das Ganze gründlich geprüft. Aber wozu? Also wozu jetzt diese anspruchsvolle, zeitaufwendige, kostspielige Arbeit, das Reisen, das Forschen, das Schreiben? Drittens, warum hat Lukas seinen Bericht verfasst? Vers 3 heißt es, es hat auch mir gut geschehen. Also Lukas sah darin einen Nutzen. Lukas glaubt, es ist all der Mühe wert, so einen Bericht zu verfassen. Es erschien ihm gut zu sein, wenn er dieses Werk aufschreibt. Aber warum? Nun, er sagt es uns ja selbst, Vers 3. Der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, ist dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Er schreibt einen Mann an, der mit hochedler Theophilus angesprochen wird. Diese Anrede, hochedler, wir könnten auch sagen durchlauchter, ist eigentlich eine Anrede für einen Aristokraten, also für einen Adligen, einen Staatsmann, einen römischen Beamten, eher einer aus der Oberschicht, der Ansehen und Reichtum und Macht besaß. So benutzt Lukas jedenfalls die Anrede in seiner Apostelgeschichte für den hochedlen Felix oder den hochedlen Festus, beide Statthalter von Judäa. Über Theophilus wissen wir aber kaum etwas. Nun, anscheinend aber wurde er im Christentum unterrichtet. Vers 4. Damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also wohl ein Mann aus der Oberschicht, der dem Christentum zugeneigt war und sich unterrichten ließ. Sein Name bedeutet Gotteslieber oder Gottesfreund. Jemand, der Gott lieb hat. Und so vermuten viele, dass es sich hier um einen Decknamen handelt. Also, dass dieser inkognito eine genaue Berichterstattung über die Geschichte und die Geschichte Jesu und die Gemeinde haben wollte. Es kostete sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr viel Mühe, so einen Bericht zu verfassen. Darum vermuten einige, dass Theophilus ein wohlhabender Mann war, der Lukas für seine Arbeit gesponsert hat, damit er einen genauen Bericht erhält über diese Dinge, weil er sich damit beschäftigt hat. Andere vermuten, Lukas adressiert hier gar nicht eine Einzelperson, sondern dieser Name Gottesfreund steht vielmehr für alle Christen, für alle, die Gott lieben und die mehr lernen wollen, stellvertretend für alle gläubigen Leser. Nun, das sind nur Vermutungen. Wir erfahren hier aber mit Sicherheit, warum Lukas sich so viel Mühe gemacht hat. Was war die Absicht von Lukas? Vers 4. Damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Der hochedle Theophilus soll verstehen, erkennen, überzeugt werden, dass all die Dinge, die er gehört hat, in denen er unterrichtet worden ist, in Bezug auf das Christentum, absolut zuverlässig sind. Man soll die Wahrhaftigkeit, die Vertrauenswürdigkeit all der Geschehnisse begreifen. Es ist absolut gewiss und zweifelbar überprüft. Es ist ganz genau so, wie du gehört hast, Theophilus. Ich bin allem nachgegangen, von Anfang an, gründlich. Ich habe alles überprüft. Hier ist mein Bericht. Hier ist mein Bericht. Es ist alles glaubwürdig. Es ist alles zutreffend, was du gehört hast, Theophilus. Oh, warum machte sich Lukas so viel Mühe? Damit Theophilus überzeugt glaubt, völlige Gewissheit hat, keinen Zweifel zulassen muss, vollkommen überzeugt in dem christlichen Glauben dasteht. Und was Lukas schreibt, ist wirklich überzeugend. Es ist überzeugend, wenn du ehrlich damit umgehst. Lass mich dir ein Beispiel geben aus der Geschichte. Vor einiger Zeit lebte ein Mann mit dem Namen Sir William Mitchell Ramsay. Und der war nicht irgendwer. Er war in seiner Zeit einer der angesehensten Wissenschaftler. Er war Althistoriker, Archäologe. Er wurde unter anderem Professor für klassische Archäologie an der prestigeträchtigen Universität Oxford. Er war der Experte, die Autorität auf seinem Forschungsgebiet. Und für seine überragenden Leistungen wurde ihm später ein Ehrendoktortitel verliehen und er wurde zum Ritter geschlagen von dem Königshaus Englands. Worauf hat er sich in seinem Forschungsgebiet denn konzentriert? Nun, auf die historische Geografie Kleinasiens, das heißt das Gebiet, wo Paulus umherging, um Gemeinden zu gründen. das Gebiet, worüber Lukas so viel berichtet in seiner Apostelgeschichte. Dieser Experte, er reiste immer wieder nach Kleinasien, unternahm aufwendige Forschungsreisen für Ausgrabungen und Sichtungen von antiken Dokumenten und Funden, alles, um genau auszuwerten, wie die Ortschaften damals aussahen, wie die Geschichte ist und so weiter. Er war der Experte auf diesem Gebiet. Niemand hatte so viel Ahnung wie er. Ja, und was soll ich dir sagen? Dieser Mann war ein erklärter Gegner von Lukas. Unter anderem hatte dieser Mann in Tübingen studiert und diese Universität war geprägt von Bibelkritik. Und er, dieser Mann, er wollte beweisen, dass das Doppelwerk von Lukas irgendwann später von irgendwelchen Mönchen verfasst wurde, die gar keine Ahnung haben. Die keine Ahnung haben von Geografie, Topografie, Soziologie des Ortes und so weiter. Denn Lukas nennt ja hier einige Ortschaften, einige Begebenheiten. Und er war davon überzeugt, das sind einfach nur religiöse Schriften. Das ist ausgedachter Unsinn, fiktive Geschichten. Er war der Ansicht, dass die Berichte von Lukas viel später aufgeschrieben worden sind und dass er leicht beweisen könnte, dass alles fiktiv ist. Denn er musste einfach nur nachweisen, dass Lukas irrte. In seinen Beschreibungen, in seinen Reiserouten. Weil Lukas gibt genaue Angaben von Lokalitäten und davon, wie die Ortschaften beschaffen waren und so weiter. Er würde leicht beweisen können, dass Lukas irrt. Und was geschah? Sir William Mitchell Ramsay musste nach vielen Jahren der Forschung Folgendes bekennen. Was Lukas schreibt, ist alles authentisch. Seine Schriften sind die Werke, sagt er, eines erstklassigen Historikers. Er bekannte, Lukas' Berichte halten all den kritischen Überprüfungen stand. Er war ein Gegner von Lukas. Nun musste er bekennen, alles, was er beschreibt, ist sogar bis ins kleinste Detail bis ins kleinste Detail zutreffend. Lukas, sagt er tatsächlich, muss zu einem der größten Historiker der Weltgeschichte gezählt werden. So hoch wurde sein Ansehen diesem Mann gegenüber. Er musste bekennen, so schreibt er, Lukas hat besitzt so viel Urteilsvermögen, so eine große Kunstfertigkeit. Er ist ein Vorbild für jedes historische Werk. Es handelt sich durch und durch um eine absolut zuverlässige Quelle. Denn er wusste, so etwas kann unmöglich später von irgendwelchen Leuten geschrieben worden sein, die sich eine Geschichte ausdenken. Die Beweislast ist so überwältigend. Die hat jemand geschrieben, der die Sachverhalte kannte, der vor Ort war, der mitreiste, der Augenzeugen befragte. Es ist alles authentisch, denn Lukas sprach von Orten, die nicht mehr auf einer Karte zu finden waren. Und man sagte, die haben nie existiert. Das hat man sich einfach ausgedacht. Und dieser Mann arbeitete dann nach den Beschreibungen des Lukas. Und er fand diese Orte. Sir William Mitchell Ramsay, er bekehrte sich. Er wurde ein bekennender Christ. Er veröffentlichte nun Buch nach Buch darüber, wie zuverlässig Lukas ist, ja, wie zuverlässig das gesamte Neue Testament ist. Lukas' Werke sind überzeugend, zuverlässig und dafür wurde dieser Bericht aufgeschrieben. Damit niemand anzweifeln kann, dass diese Berichte wahrheitsgetreu sind. Nun, wenn du verstanden hast, warum Lukas diesen Bericht geschrieben hat, worum es in diesem Bericht geht und wie er diesen Bericht verfasst hat. Lasst mich noch zum Abschluss fragen, wie solltest du denn jetzt damit umgehen? Wir haben die Einleitung von Dr. Lukas gelesen, wie viel Mühe er sich gegeben hat. Wie solltest du jetzt damit umgehen? Nun, lass mich dir zunächst sagen, dass du dem Lukas-Evangelium höchste Aufmerksamkeit schenken solltest. Es geht um Dinge, die sind wichtiger als alle Nachrichten, die du heute in der Zeitung lesen kannst. Es geht um gewaltige, bedeutsame Dinge. Dinge, die größer sind, als du dir jemals vorstellen kannst, verstehst du? Es geht nicht bloß um Menschheitsgeschichte. Es geht um Gottes Geschichte, um Erfüllungen, um gewaltige, unaussprechlich, unfassbar große Dinge, die sich zugetragen haben unter uns Menschen. Sag mir, wenn du das hörst, wird dein Forschergeist geweckt? entsteht ein Interesse in dir, dass du diese Dinge studieren willst? Oder steht die Heilige Schrift in deinem Schrank und verstaubt? Jeder von euch, der diese Dinge ernst nimmt, muss ein Bibelforscher sein. Du musst dich damit beschäftigen. Du musst es bewegen und zu Herzen nehmen. Gott hat nämlich dafür gesorgt, dass der anderen der Bericht von Lukas bis heute bewahrt bleibt für uns. Welch eine Gnade. Wir können es erforschen, wir können es lesen, jederzeit. Erachte es niemals für selbstverständlich, dass du diesen Bericht heute zur Hand hast, sondern sei von Herzen dankbar. Was meint ihr wohl, wie Theophilus sich gefreut hat und wie dankbar er war, als er plötzlich dieses Doppelwerk ausgehändigt bekommen hat? Ein genauer Bericht von all den Dingen. Welch eine Freude. Sag mir, hast du eigentlich deine Dankbarkeit verloren über das Wort Gottes? Freust du dich noch und bist dankbar, dass Gott dafür gesorgt hat, dass all diese Dinge festgehalten sind zu deinem Heil, zu deinem Wohl, damit du völlig überzeugt sein kannst? Welch eine Gnade, welch eine Freude, welch ein Geschenk. Und dabei geht es Lukas gar nicht um sich. Er ist so ein Erstklassiger, Historiker. Aber wisst ihr, er nennt ja noch nicht mal seinen Namen in der Einleitung. Das haben andere für ihn später übernommen, Lukas drüber zu schreiben, weil allen klar war, von wem es geschrieben wurde. Er tritt in den Bericht völlig zurück. Und wenn er in der Apostelgeschichte dabei ist, dann redet er nur von wir. Er erwähnt sich gar nicht mit Namen. Ein Mann, der so brillant ist, tritt so in den Hintergrund, weil es ihm gar nicht um sich selbst geht. Es geht ihm um Christus, um den, den sich alles dreht. Christus. Wie viele Arbeitsstunden, wie viel große Mühe hat er darin gesteckt, doch alles genau aufzuschreiben. Wenn du diesen Bericht liest, dann bildlich gesprochen, denk an seinen ganzen Schweiß und die ganzen Tränen und all die Mühe, die er sich gemacht hat, um diesen Bericht aufzuschreiben. Und Lukas hatte ein bestimmtes Ziel, wie wir gehört haben, und möge dieses Ziel auch bei dir erfüllt werden. Lukas arbeitete so gewissenhaft, damit du voller Gewissheit bist. Damit du voller Gewissheit glaubst und keinen Zweifel zulassen musst. Zweifle nicht. Erkenne die absolute Vertrauenswürdigkeit der Berichte an. Sei nicht hin und her geworfen von den Dingen, die irgendwelche Leute behaupten von Hören und Sagen. Verlasse dich ganz auf das, was hier geschrieben steht. Und ja, wenn du erkennst, wie zuverlässig diese Dinge sind. Wenn du diesen Glauben teilst, dann richte dich danach. Dann richte dich nach diesen Dingen, die hier geschrieben sind. Denn es geht hier nicht einfach um eine Abenteuergeschichte, um einen unterhaltsamen Roman, einen historischen Roman, der dich berührt und der dich über gewisse Dinge in der Vergangenheit informiert. Es geht um dein Leben. Dieser Jesus ist erschienen, um Sünder zu retten. Wenn das wahr ist, wenn es wahr ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um für Sünden am Kreuz zu sterben und jeden ewiges Leben zu schenken, die ihn anrufen, dann musst du forschen, dann musst du suchen, dann musst du wissen, ob das wahr ist, denn du darfst dir das nicht entgehen lassen, verstehst du? Sei ein Forscher. Das Christentum basiert auf Fakten. Es ist nicht bloß eine philosophische Idee, nicht bloß eine Ideologie. Es sind wahre historische Ereignisse. Der Sohn Gottes erwandelte mitten unter uns. Zweifle nicht und lebe danach. Richte dein ganzes Leben darauf aus, denn du baust auf einem sicheren Fundament. Und so will ich dich fragen, bist du ein Theophilus? Hast du Gott lieb? Ist das etwas, worüber du dich freust, was du bewegst, womit du dich gerne beschäftigst, wo dein Herz jubelt? Bist du jemand, der es gern hat, sich mit Gott zu beschäftigen? Vielleicht stehst du ganz am Anfang an deiner Reise. Vielleicht hast du heute das erste Mal in deinem Leben einen Gottesdienst besucht. Werde doch ein Theophilus, ein Gottesfreund, jemand, der Gott liebt, Jemand, der nach Gott fragt. Und wie kannst du rausfinden, wie Gott zu finden ist und was er zu uns gesprochen hat? Allein in seinem Sohn, Jesus Christus. Wie kannst du von Jesus Christus erfahren? In den Berichten, die glaubwürdige Männer aufgeschrieben haben. Zuverlässige Berichte. Suche Christus und du wirst ihn finden. Klopfe an und dir wird aufgetan. Als letztes lasst mich noch sagen, nimm dir Lukas zum Vorbild. Denn schau dir an, welche Mühe er sich gemacht hat, andere zu überzeugen. Setzt du dich eigentlich ein für das Christentum? Theophilus wurde unterrichtet, von wem denn? Nun von Christen, die es für wert hielten, andere zu unterrichten. Wen unterrichtest du? An wen gibst du das Wort Gottes weiter? Für wen machst du dir Mühe? Lukas wurde durch seine Forschungsarbeit sicher mehr und mehr selbst davon überzeugt, dass all das absolut wahr ist. Aber es geht Lukas nicht bloß um seine eigene Gewissheit. Er möchte den Glauben gestärkt sehen, auch in anderen. Handelst du ebenso? Möge Gott uns alle stärken durch sein zuverlässiges Wort, das er durch seinen Knecht Lukas aufgeschrieben hat, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten diesen Bericht studieren wollen. Damit wir alle stark sind, vollkommen überzeugt im Glauben stehen und anderen dienen, dass auch sie überzeugt werden, all das zu glauben, was Jesus Christus getan hat. Gepriesen sei sein zuverlässiger, hochheiliger Name. Amen.
Dann lasst uns noch einmal aufstehen und beten. Unser Herr, wir danken dir für dein zuverlässiges Wort, das nicht ist wie Menschenwort, das sich irren kann, das falsch liegen kann, das betrügen kann, sondern du kannst nicht lügen, du sagst uns die Wahrheit. Wir danken dir besonders auch für diesen Bericht von Lukas, für all seine Mühen, die er auf sich genommen hat. Herr, wie muss dieser Mann, der mit seiner ganzen Bildung, seiner ganzen Intelligenz, seinem ganzen Können, mit seinem Beruf, was hätte er alles für sich erreichen können? Wie hätte er Karriere machen können und reich werden können? Herr, wie musst du ihn berührt haben, dass er das alles aufgibt, um zu reisen und zu forschen, wahrscheinlich viele, viele Jahre lang, um uns diesen Bericht zu hinterlassen. Herr, sei gepriesen, dass wir heute nach 2000 Jahren immer noch diesen Bericht haben, dass dieser Bericht immer noch tut, wozu du ihn hast aufschreiben lassen, nämlich Menschen festzumachen im Glauben, dass sie erkennen, dass dein Wort und all das, wovon es berichtet, alles, was geschehen ist, besonders vor 2000 Jahren, als dein Sohn kam auf diese Welt, dass das alles wahr und zuverlässig ist, so wie wir es gehört haben, von Mitchell Ramsay, der noch 2000 Jahre nachher, weil er erkennen musste, wie zuverlässig dieser Bericht ist, bekehrt wurde. Herr, hilf doch, dass wir nicht dumm sind und meinen, wir müssten nichts geben auf solche Berichte von solchen Männern, die so viel schon bewirkt haben. Herr, auf dein heiliges Wort. Wir beten, dass du dein Wort, dass du dieses Lukas-Evangelium auch jetzt gebrauchst. Heute und über die nächsten Monate und vielleicht Jahre, die wir die Berichte des Lukas lesen werden, dass du es auch heute gebrauchst, um Menschen davon zu überzeugen, dass dein Wort zuverlässig ist, dass die Ereignisse, die erfüllt wurden vor 2000 Jahren, wahr sind, dass man sich völlig darauf verlassen muss. Und es keinen vernünftigen Grund gibt, daran zu zweifeln. Und sorge dafür, Herr, dass sich dadurch Menschen auch heute bekehren. Herr, wenn wir vielleicht Leute hier haben, die noch gar nichts wissen vom Glauben, die ungläubig sind, die noch nichts gehört haben vom Christentum, vielleicht aber auch solche, die gehört haben vom Christentum, die vielleicht unterrichtet wurden, erzogen wurden im Christentum und doch noch nicht glauben. Herr, Sorge doch bei ihnen dafür, dass ihr Interesse geweckt wird, herauszufinden, was es ist, das Lukas aufgeschrieben hat, das so zuverlässig ist, worum er sich so viel Arbeit und Mühe gemacht hat. Und in uns allen, die wir auch schon glauben, Herr, stärke unseren Glauben an dein Wort. Lass uns fest gegründet stehen und nicht wanken. Lass auch uns ermutigt werden und fest werden durch das Evangelium des Lukas, dass auch wir unverrückbar stehen und nicht zweifeln, sondern völlig überzeugt sind von der Zuverlässigkeit deines Wortes. Aber Herr, die Zuverlässigkeit deines Wortes ist ja kein Selbstzweck allein, sondern sie soll uns ja zu deinem Sohn führen. Wir sollen ja glauben, dass wir verlorene Sünder sind, die Rettung brauchen. Wir sollen ja glauben, dass du diese Rettung geschenkt hast in deinem Sohn, als du ihn gesandt hast, um zu leben und zu sterben am Kreuz für uns Sünder, wenn wir an ihn glauben. Und so sorge dafür, dass dein Wort dazu führt, heute und in den nächsten Monaten und Jahren, wenn wir dein Wort, die Berichte des Lukas lesen und hören, dass sie uns mehr zu dir ziehen, dass sie uns dir ähnlicher machen, dass wir mehr leben in der Gewissheit des Glaubens an dein Wort und dass Menschen bekehrt werden, dass auch sie überzeugt werden von der Zuverlässigkeit deines Wortes, dass auch sie glauben an deinen Sohn und das ewige Leben haben. Herr, segne dein Wort an uns, wirke Großes, damit wir alle so sind wie Theophilus, dass wir alle Freunde Gottes sind, die dich lieben und die geliebt sind von dir, zur Ehre deines Sohnes. Amen.